أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 189-196. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sie fragen dich nach den Jungmonden oder auch nach den Neumonden. Sag, sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen und für die Pilgerfahrt. Und nicht darin besteht die Frömmigkeit, dass ihr von der Rückseite in die Häuser kommt. Frömmigkeit besteht vielmehr darin, dass man gottesfürchtig ist. So kommt durch die Türen in die Häuser und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge. Wir sind in Surat al-Baqarah, Vers 189, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie fragen dich. Sie, also die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, fragten den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, was es mit den Neumonden, Ahilla, auf sich habe. Al-Ahilla kommt von dem Wort Hilal. Hilal habt ihr bestimmt schon oft gehört. Das ist ein Wort, das man für den Neumond, für diese Sichel, wenn der Mond ganz dünn ist, für ihn benutzt. Und zwar ist das der Fall am ersten oder letzten Monatstag. Wenn der Mond wirklich fast verschwindend dünn ist und wirklich nur diese Mondsichel sichtbar ist, diese Art von Mond nennt man Hilal. Und dann eine andere Art von Mond, wenn er ein wenig voller ist, nennt man Qamar. Und dann, wenn er Vollmond ist, nennt man den Mond Badr im Arabischen. Daran sehen wir auch wie reichhaltig die arabische Sprache ist, dass sogar für die verschiedenen Arten von Mond, im Deutschen sagen wir einfach Mond, 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 fertig, dass dafür auch verschiedene Worte gibt. Und bei den Arabern in der Jahiliyyah gab es so eine Art Aberglaube, dass wenn der Mond zunehmend, also im zunehmenden Zustand sich befand, also der beginnende Monat, dann galten diese Tage als Glückstage, und wenn der Mond wieder abnahm, waren das nicht so gute oder Unglückstage. Also wenn man eine Hochzeit planen wollte oder eine Reise, dann eher in den zunehmenden Mond, weil das als gesegnete oder glückliche Tage angesehen wurden. Und die Leute fragten sich, wo ist der Sinn? Der Mond nimmt mal zu, dann nimmt er wieder ab und wird so, wie er am Anfang war. Was ist der Sinn von diesem kleiner und größer werden und diesem sich ständigen Wiederholen? Im Gegensatz zur Sonne ist das ja ein Vorgang, der speziell nur den Mond betrifft. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass die Leute fragten den Gesandten Allahs über den Hilal, und daraufhin wurde diese Aya offenbart. Also, sie fragen dich über Al-Ahilla, über die Neumonde. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ. Sprich, sie sind Mawaqit. Mawaqit sind festgesetzte Zeiten. Und auch Mawaqit ist das Mittel, mit dem man eine Zeit herausfindet. In anderen Worten, die Monde sind wie ein Kalender für euch, an denen ihr euch orientieren könnt, wann der Monat angefangen hat, wann ein Monat zu Ende ist, und somit euch eine Terminbestimmung oder eine Bestimmung von bestimmten Zeiten für euch erleichtert wird. Allah hat uns einen Kalender an den Himmel gesetzt, der keine Batterie bedarf, der keine Einstellung bedarf, sondern seit Millionen für uns die Zeit bis aufs Genaueste für uns bestimmt. Also, Allahs Gesandter soll dann den Menschen erklären, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. Sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen, an denen sie also ihre Termine, ihre Zeiten für ihre bestimmten Gottesdienste, wie zum Beispiel Ramadan, Anfang und Ende, oder die Idda, die Zeit, die eine Frau nach der Scheidung oder nachdem sie verwitwet ist, abwartet, bis sie wieder heiratsfähig ist, damit man all diese Dinge, diese Termine anhand des Mondes berechnen kann. Linnasi, Ul-Hajj, und auch damit man die Pilgerfahrt bestimmen kann. Und Hajj wird nochmal extra erwähnt, denn wir wissen, Hajj ist nur ein einziger Tag, also Hajj an sich selber, der Kerntag der Pilgerfahrt ist der Tag von Arafah, also ein einziger Tag. Und wenn der nicht genau bestimmt wurde, dann fällt quasi die ganze Pilgerfahrt in sich zusammen. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ. Von Ibn Umar radiallahu anh wird überliefert, dass Rasulullah s.a.w. sagte, in Ibn Kathir wird dieses Hadith aufgeführt, Das ja'ala Allahu al-ahillata mawaqit lin-nas fasumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa'uddu 30. Rasulullah s.a.w. sagte ungefähr, dass Allah machte die Neumonde zu festgesetzten Zeiten oder Terminen für die Menschen. So fastet, wenn ihr ihn sichtet, und brecht das Fasten, also endet Ramadan, wenn ihr ihn sichtet. Und wenn es für euch verdeckt ist, wenn man den Mond nicht sehen kann, das kann ja passieren, Wolken oder andere Gründe, dass man den Mond nicht sieht, dann soll man auf 30 aufrechnen. Ja, das machen wir ja beim Ramadan oft, dass wenn man von nirgendwo erfährt oder wenn das Land, nach dem man sich gerichtet hat, oder in dem man lebt, den Mond nicht gesichtet hat, dann zählt man oder rundet man den Ramadan auf 30 volle Tage auf. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. Und es ist nicht, oder nicht darin besteht die Frömmigkeit, dass ihr von der Rückseite in die Häuser kommt. Und hier wird uns also wieder erklärt, was al-Birr, die Frömmigkeit ist. Das Thema hatten wir jetzt schon einige Mal. Die Ummah in Wasata, die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ja seit der Entsendung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild für die Menschen funktionieren soll. Sie soll die Menschen ja zu Allah, zum Islam einladen, zum Koran einladen. Und dafür muss sie natürlich auch selber praktizieren zu dem, was sie da einlädt. Und natürlich vorbildlich praktizieren. Und sie muss genau wissen, was eigentlich Frömmigkeit ist und was nicht mehr zu Frömmigkeit gehört. Und hier wird uns also wieder gelehrt, was denn nicht Frömmigkeit ist, nämlich die Antatul Buyuta min Buhuriha, dass ihr die Häuser von ihren Rückseiten betretet. Die Araber in der Jahiliyyah hatten eine Tradition, dass wenn sie einmal Ihram gemacht hatten, Ihram, also diesen rituellen Zustand sich angeeignet hatten, mit dem man für die Pilgerfahrt sich rüstet, also mit dem man die Pilgerfahrt macht, Ihram, habt ihr bestimmt schon mal davon gehört, und wenn sie dann also losgingen, um Hajj zu machen, und aus irgendeinem Grund nochmal nach Hause kommen mussten, oder auch nach der Richtung der Hajj nach Hause kamen, dann kamen sie nicht durch die Vordertür, von wo man das Haus eigentlich betritt, sondern, ja, wir machen kurz Pause. Bismillahirrahmanirrahim. Also die Araber in der Jahiliyyah, wir wissen ja, die Araber der Jahiliyyah dachten von sich selber oder behaupteten von sich selber, dass sie auf der Religion von Ibrahim a.s. fußen würden. Ja, sie waren ja direkte Abkommen, also Nachkommen von Ibrahim a.s. durch die Linie von Ismail a.s. Und sie dachten auch von sich, dass sie der Religion, die von ihrem Vorvorvorvater Ismail a.s., mit anderen Worten Ibrahim a.s., überliefert worden war, dass sie auf dieser Religion auch fußen würden. Ja, unter all den Götzen, die sie um die Kaaba verbreitet hatten, waren auch Statuen oder Bildnisse von Ibrahim und Ismail a.s. Also das war schon Teil ihrer Tradition, nur hatten sie halt diese reine monotheistische Religion, die von unserem Vorvater ihnen überliefert worden war, hatten sie allerlei Erneuerungen und Verunreinigungen eingeführt. Nichtsdestotrotz war bei ihnen auch Hajj eine Art, Allah anzubeten oder Ibadah zu machen, auch wenn sie dabei viele Götzen auch leider mit involviert hatten. Und auch der Ihram war bei ihnen Teil ihrer rituellen oder Teil ihres Rituals, das sie um Hajj zu verrichten machten. Und wenn sie also diesen Ihram gemacht hatten und für Hajj losgingen und dann aus irgendeinem Grund nach Hause nochmal kommen mussten, dann war bei ihnen eine Tradition, was bei ihnen als Frömmigkeit galt, dass man nicht durch die Vordertür das Haus betrat, sondern durch die Hintertür. Und das lässt sich vielleicht so erklären, dass da im Ihram für einen Mann ja verboten ist, seinen Kopf zu bedecken. Deswegen gingen sie dann so weit, so wird es in Tafsir erklärt, dass sie auch Schatten von irgendwelchen Dingen mieden. Also auch den Schatten zum Beispiel, wenn sie die Tür betreten würden, würden sie ja beschattet werden oder durch den Schatten der Tür gehen müssen. Deswegen kamen sie durch die Hinterseite des Hauses über die Wand geklettert. Und solche sinnlosen, selbst ausgedachten Dinge beschrieben sie dann mit Birr, mit Frömmigkeit. Und einmal ist es sogar passiert, dass jemand dann in der Jahiliyyah, die durch die Vordertür zurückkam, und seine Gefährten oder die davon erfuhren, beschuldigten ihn dann oder kritisierten ihn dafür. Und Allah subhanahu wa ta'ala stellt hier also klar, dass nein, nicht in solchen selbst ausgedachten, basislosen Dingen, wir würden sagen Bid'ah, also eine Erneuerung, liegt die Frömmigkeit, sondern Frömmigkeit ist darin, dass ihr durch die Vordertür durch die Häuser kommt, mit anderen Worten, Dinge tut, die eine Basis haben, die auf Vernunft, auf Dalil, auf Beweisen basieren und nicht selbst ausgedachten Dingen, die ihr mit dem Titel Frömmigkeit oder Gottesdienst oder Gottesfürchtig einfach selber betitelt. Und das zeigt also, dass auch in dieser kleinen Sache, das ist eine Kleinigkeit, durch Vordertür oder Hintertür, was soll es eigentlich, aber auch in dieser Kleinigkeit wird nicht eine Erneuerung, was die Religion von Allah betrifft, geduldet. Nein, wir sollen die Dinge ordentlich tun. Bei den Arabern gab es auch ein Sprichwort, wenn jemand etwas ordentlich machte, etwas Vernünftiges tat oder sagte, dann sagte man zu ihm, du bist durch die Vordertür ins Haus gekommen. Also du hast was ordentlich, du hast was Vernünftiges gemacht. Und genau das Gegenteil, wenn jemand etwas Unvernünftiges oder Dummes tat oder sagte, dann sagte man ihm, dass du bist durch die Hintertür ins Haus gekommen. Oder von der Hinterseite ins Haus gekommen. Ja, und dann heißt das auch hier, dass man also vernünftig nicht sinnlose Dinge tun soll und besonders was die Religion betrifft, nicht einfach etwas, was überhaupt keine Basis in der Religion hat, für eine fromme Tradition erklären und so seine Zeit und Energie verschwenden und somit auch dann andere Dinge, die vielleicht wichtiger sind, nicht vielleicht, sondern andere Dinge, die wichtiger sind, die eine Basis haben, die wirklich sich Allah näher bringen, die natürlich dann vernachlässigt werden. Und wir haben heute auch viele, viele Beispiele für sinnlose Traditionen. Vielleicht wäre auch ganz interessant, dass jeder vielleicht aus dem Land, aus dem er kommt, vielleicht mal nachforscht, dass, was es alles an sinnlosen Traditionen so verbreitet gibt. Wie zum Beispiel in bestimmten Gegenden der islamischen Welt ist es üblich, dass man neugeborenen Kindern oder auch kleinen Kindern ein bestimmtes Mal aufs Gesicht malt, also so ein Fleck mit Schminke, ein Fleck aufs Gesicht macht, um sie vor dem bösen Blick zu beschützen. Ja, und das ist dann, wenn jemand das mal nicht macht, dann ist er direkt so, guck, hast du denn keine Angst und du musst doch Allah fürchten und das wird dann direkt zu einem Drama erhoben, weil dieser Mensch ja quasi gegen die Frömmigkeit verstoßen hätte. Obwohl das keine Basis hat, im Gegenteil, es kann sogar schon vielleicht Sünde sein, wenn man das in der falschen Nähe macht. Oder genauso, dass man den Koran über die Haustür hält, aus bestimmten Zwecken, zum Beispiel bei einer Hochzeit oder bei anderen Gelegenheiten, damit das Haus quasi durch diese Handlung gesegnet wird. Auch eine sinnlose Handlung. Wenn jemand das aber nicht macht, dann direkt so, siehst du, hast du nicht den Koran über die Tür gehalten und es wird direkt kritisiert und als schlecht empfunden, obwohl doch, wenn Leute nicht beten und nicht fasten, das doch um einiges schlimmer ist, als diese komische Tradition, die keine Basis hat, zu vernachlässigen. Oder eine andere Übertreibung auch, die sich gebildet hat, was die Gottesdienste angeht, dass wenn man sich im letzten Drittel des Ramadan in die Moschee zurückzieht für den I'tikaf, dann gibt es in einigen Gegenden der islamischen Welt die Tradition, dass man im I'tikaf überhaupt gar nicht redet. Also aus Angst, dass man etwas Unnötiges sagt, redet man überhaupt nicht und beschäftigt sich nur mit Rezitation des Koran oder Dua. Dafür öffnet man seinen Mund, aber ansonsten redet man überhaupt nicht. Was natürlich auch so streng ausgelegt, gibt es dafür auch keine Basis. Und somit gibt es viele, viele andere Beispiele. Und da, wo eine Bidda praktiziert wird, dort fehlt die Zeit und dort fehlt die Energie für eine andere Sache, die Teil der Sunna ist. Also alles auf einmal kann man nicht machen. Man kann nicht sagen jetzt auch, ja, aber was ist denn daran schlecht oder lass uns das doch machen, denn wir wissen auch, jede Bidda ist ein Irrweg und jeder Irrweg führt ins Feuer. Das ist sowieso ein anderes Thema, wenn wir über Bidda sprechen, werden wir genau darüber sprechen. Aber hier nur so weit, damit wir die Ayah verstehen. Also, Frömmigkeit ist nicht dies, sondern Frömmigkeit ist das hier durch die, in die Häuser, durch die Vordertüren betreten. Jetzt wird unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen Teil der Frömmigkeit gelenkt. Und zwar ist das Thema Qital, der Kampf auf Allahs Weg. وقاتلوا في سبيل الله. Ja, und davor sagt Allah noch, واتقوا الله لعلكم تفلحون. Also betretet die Häuser durch ihre Vordertüren oder durch ihre Türen und fürchtet Allah لعلكم تفلحون, auf dass ihr erfolgreich oder auf dass es euch wohl ergehen möge. Und da sehen wir also, dass die Essenz wieder von der Frömmigkeit, das was wirklich da sein muss, wenn man sich als fromm empfinden möchte, dass man Taqwa hat gegenüber Allah und nicht sich an sinnlosen, leeren Traditionen orientiert und dabei Pflichten und Verbote von Allah völlig ignoriert und beweist, dass man eigentlich Allah überhaupt nicht fürchtet, aber an sinnlosen Traditionen aufgrund der Kultur, aufgrund der Liebe zum Stamm oder was auch immer, dass man diese Dinge pflegt. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wenn wir erfolgreich sein wollen, Wenn wir Allahs Zufriedenheit und dafür bewahrt werden wollen, dass wir von Allah bestraft werden, dann müssen wir uns Taqwa aneignen. Darin liegt die Frömmigkeit. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter. Das Thema ist also Qital. Qital kommt von dem Wortwurzel Qatala. Qatala heißt töten. Und daher Qatala, das, also eine erweiterte Wortform davon. Und die heißt kämpfen. Ja, also mit jemandem kämpfen, gegen jemanden kämpfen. Und Qital ist Teil von etwas, was wir Dschihad nennen, welcher der Allgemeinbegriff ist. Also Dschihad ist ein Allgemeinbegriff und davon ein Teil ist Qital, der Kampf für Allah oder für die Etablierung von der Religion von Allah. Und Dschihad, wenn wir, inshallah an einer anderen Stelle werden wir noch genauer darüber sprechen, Dschihad kommt von einem Wort Jahada, sich bemühen oder äußerste Anstrengung unternehmen. Und wenn das natürlich auf die Religion überzogen ist, dann seine äußerste Anstrengung oder Bemühung unternehmen, jeglicher Art, sei es durch die Verbreitung von Wissen, sei es durch gute Gebiete und schlechte Verbieten, sei es durch etwas Gutes und Lehrreiches verfassen mit dem Stift oder eine Kassette aufnehmen oder irgendetwas ähnliches machen, eine Bemühung unternehmen, um die Religion von Allah zu verteidigen, zu etablieren, voranzubringen. Irgendetwas, was damit zu tun hat. Und das kann dann so weit gehen, dass man irgendwann auch kämpfen muss, um diesen Sinn, um dieses Ziel zu erreichen. Und zu Birr, zu Frömmigkeit, gehört also auch zu der Aufgabe oder zu den Aufgaben der Ummat al-Wasata. Unter dem allgemeinen Begriff Birr halten wir also auch fest, das Verteidigen und das Kämpfen und Voranbringen der Religion Allah, dem Islam, der letzten Religion oder der letzten der Religion, die Allah durch Muhammad s.a.w., der seinen letzten Gesandten, offenbarte. Wir blicken nochmal zurück, dass in Mekka Rasulullah s.a.w. verbrachte ca. 13 Jahre, also die ersten Jahre seines Prophetentums, in Mekka, in seiner Heimatstadt. Und dort waren die Umstände für die Muslime sehr, sehr hart. Viele Beispiele gibt es dafür. Also das kann man jetzt an Beispielen kann man gar nicht sich aufhalten. Das würde einfach zu lange dauern. Nur ein paar Sachen, dass, wenn ihr euch erinnert, wo Rasulullah s.a.w. in der Nähe der Kaaba sein Gebet verrichtete, überlegt mal, er verrichtete gerade sein Gebet und die Quraysh standen unweit von ihm und besprachen, wie man ihn denn jetzt erniedrigen könne. Und einer von ihnen, ein Feind von Allah, sagte dann, ich gehe jetzt dort und dorthin und hole die Innereien, so wie eine Art von Gedärme von dem und dem Tier, und das werde ich auf Rasulullah s.a.w. werfen. Und er tat das auch. Und er hat das gemacht auf einen Betenden, ich meine, egal wer, aber auf einem, mit einem Betenden so umzugehen, das zeugt schon von niedersten Charakter. Und er machte das, oder Rasulullah s.a.w. reagierte überhaupt gar nicht drauf, also schimpfte nicht mit ihm oder warf nicht die Sachen zurück, sondern verrichtete weiter ruhig sein Gebet. Und die Geschichte geht dann noch länger weiter. Aber nur das, was er dort aushalten musste, nur weil er dort sein Gebet verrichten wollte. Dann, die Muslime mussten auch die erste, eine ziemlich lange Zeit, heimlich beten, sich heimlich treffen. Wenn jemand von außerhalb kam und sich mit Muslimen treffen wollte, musste er wie ein Spion durch Mekka gehen, um überhaupt einen Muslim zu finden, der sich bekannte zum Islam, damit er nicht in die Hände der Feinde geriet. Ja, wenn ihr Geschichten der Gefährten des Propheten s.a.w. lest, da werdet ihr auf solche Dinge stoßen. Oder ein Beispiel von Khabbab bin al-Arad, er zeigte Jahre später noch die Narben auf seinem Rücken, die ihm die Feinde von Allah zugefügt hatten, nur deswegen, weil er sich den Islam als Religion ausgesucht hatte. Und er war auch ein Sklave zu dieser Zeit, also als er so erniedrigt und gefoltert wurde und konnte sich natürlich nicht dementsprechend wehren. Oder auch, dass die gesamten Muslime in Mekka diesen jahrelangen Boykott ertragen mussten. Also kein Kafir hat mehr mit ihnen gehandelt, es wurde nicht mehr mit ihnen Eheverträge geschlossen oder sonstige Verträge. Und das ging einige Jahre lang. Den Muslimen ging es am Ende so schlecht, dass sie sich von Blättern und Pflanzen ernähren mussten. Bis dass Allah dann subhanahu wa ta'ala half und sie aus dieser Situation befreite. Also das waren alles Umstände in Mekka. Und trotzdem befahl Allah in Mekka niemals den Kampf, sondern im Gegenteil sagte, Kuffu Aydiakum, haltet eure Hände zurück. Und wir wissen, die Gefährten des Propheten, als es schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde, kamen auch einige Male zum Gesandten Allahs und sagten, einmal sagten sie, ja Rasulullah, warum machst du nicht Dua? Also du bist doch der Gesandte Allahs und machst Dua und es wird irgendeine Hilfe kommen. Und Rasulullahs Gesicht veränderte sich aus Unmut oder aus Zorn und er richtete sich auf und sagte, dass wahrlich diejenigen, die vor euch waren, machten Schlimmeres durch. So ungefähr heißt es im Hadith. Und da wird als Beispiel erwähnt, dass Leute der früheren Nationen wurden lebendig in Sand eingegraben und dann durchgesägt. Also so schlimme Sachen sind schon mit anderen Menschen passiert, doch das hielt sie nicht davon ab oder das kehrte sie nicht von ihrer Religion ab. Also habt Sabr, Allahs Hilfe kommt oder Allahs Befehl, euch zu wehren, wird schon kommen, aber Allah weiß besser, wann was richtig und nützlich sein wird für euch. Und deswegen vor allem Geduld haben, wenn die Umstände noch nicht so sind, dass man entsprechend, wie man möchte, handeln kann. Also in Mekka hieß es, die ganze 13 Jahre des Prophetentums von Rasulullah s.a.w., in denen er auch Dschihad machte, das hieß ja nicht, dass er in den ersten 13 Jahren kein Dschihad unternahm, sondern auch dort bemühte er sich aufs Äußerste, den Dien, die Religion von Allah, zu verteidigen, weiterzubringen, aber nicht mit dem Mittel des Qital. Sondern in Mekka hieß es, Kuffu Eidiyakum, doch in Medina wurde es schließlich erlaubt. In Surah Al-Hajj heißt es, Udina lilladina yuqatiluna fi sabilillah bi annahum dhulimu. Es wird erlaubt denjenigen, die auf Allahs Weg kämpfen, weil ihnen Unrecht angetan wurde. Erst wurde es erlaubt und dann wurde es schließlich befohlen, in der Aya, in der wir gerade nachlesen, waqatilu fi sabilillah alladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Und kämpft auf Allahs Weg. Und da gibt es in einer Tafsir von Sayyid Qutb, erzählte einige Weisheiten auf, warum denn Allah subhanahu wa ta'ala, und das sind seine Gedanken dazu, die wir uns anhören können, dass warum Allah subhanahu wa ta'ala denn in Mekka den Kampf erstmal nicht erlaubte und dann schließlich in Medina ihn erlaubte und schließlich befahl. Und wir wissen selber, aus Hadith haben wir schon, inshallah, ich denke, wir haben das schon zusammen gelesen, wo Rasulullah einmal gefragt wurde, ja Rasulullah, sollen wir uns nicht wehren, sollen wir nicht reagieren, also wir werden vertrieben, unsere Gefährten werden gefoltert, Boykott wird mit uns gemacht, also alles an Schlechtem ist uns schon passiert, sollen wir nicht etwas tun? Und Rasulullah sagte darauf, dass nein, noch sind wir wenige. Also die Anzahl und die Organisiertheit machte also aus und auch natürlich der fehlende Befehl von Allah, dass man diesen Schritt noch nicht ergriff. Und Sayyid Qutb sagt dazu, dass durch dieses Zurückhalten des Befehls, also durch das Nichtbefehlen des Kampfes in Mekka, wurde eine bestimmte Disziplin und Gehorsam in den Muslimen, in der kleinen Gemeinschaft der Muslime erzeugt. Wir wissen, diese Gemeinschaft, die in Mekka den Islam annahm, auf ihren Schultern und dann später auch auf den Schultern der Ansar in Medina, sollte ja der Islam, der schließlich bis zu unserer Zeit und bis Yawm al-Qiyamah in der Welt verbreitet werden soll, sollte auf ihren Schultern weitergetragen werden. Das sollte die Generation sein, die Generation des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die den kommenden Generationen als Vorbild dienen sollte. Wie das Rasulullah sagt, dass die beste Generation ist meine, dann die danach, dann die danach. Die beste Generation, und in anderen Hadithen sagt er auch, das richtet euch nach denen, die mit mir sind, so ungefähr. Das werden wir noch genauer besprechen. Auf jeden Fall sollte diese Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sollten also eine vorbildliche Gemeinde sein für alle kommenden Generationen, an denen wir uns heute noch orientieren, dass wie haben die damals gehandelt, wie haben die sich benommen, was hatten die für Manieren und Umgehensweisen miteinander, und bei jedem kann man das ein oder andere Spezielle noch abgucken und lernen. Und in dieser Gemeinschaft war es also sehr wichtig, dass sie eine sehr gehorsame und sehr disziplinierte Gemeinschaft waren. Nicht eine Gemeinschaft von, der eine läuft mal dahin, der andere macht mal so und jeder läuft nach seinem eigenen Willen und Chaos und Ungehorsam ist weit verbreitete Phänomen, so wie bei uns heute. Nein, bei den Gefährten des Propheten war Disziplin, Gehorsam etwas sehr Notwendiges. Und wir wissen, wir müssen dazu festhalten, dass die Araber, also die Muslime, die davor ja, also bevor der Prophet kam, die normale Araber der Jahiliyyah waren, dass sie ein sehr kriegslustiges Volk waren. Also die Araber der Jahiliyyah, wir haben das glaube ich schon einmal besprochen, dass sie in ihrer Geschichte mehr als 1000 Schlachten und Kriege aufgezeichnet hatten. Und manchmal gingen Fehden, Familienfehden oder so, generationenlang. und auch wurde auch ohne besondere Gründe wurde gegenseitig gekämpft oder Leute versklavt und verschleppt. Also es war ein sehr kriegslustiges Volk. Man kämpfte einfach der Ehre willen oder um zu plündern oder um sich zu rächen wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und in diesen Leuten eine Ausgeglichenheit zwischen Übermut und Feigheit zu erzeugen, dafür war wichtig, dass die erste Zeit ihnen das Rächen oder das Reagieren unterbunden wurde. Ja, um die Ausgeglichenheit zwischen Übermut, ja, natürlich, es ist viel, viel einfacher, dass jemand schubst dich an und du schlägst direkt zurück. Ja, jemand berührt dich aus Versehen, ja, im Flur, in der Schule, kennt ihr von früher, jemand berührt dich aus Versehen und dann gibt es ja diese Leute, die direkt dann nicht nur etwas sagen, sondern direkt den anderen an die Wand schubsen, um zu sagen, dass nee, mir kann keiner etwas tun. Und das ist ja nicht eine Eigenschaft unbedingt, die im Islam besonders beliebt ist. Und so ungefähr muss man sich die Araber der Jahiliya vorstellen, dass jemand gab ihnen ein und die gaben fünf zurück. Und dazwischen also, und dann andere extrem Feigheit, dass man alles erträgt aus Angst, sich selbst zu verletzen oder aus Angst, sich irgendwie opfern zu müssen. Zwischen diesen zwei Extremen sollte eine Ausgeglichenheit herbeigeführt werden. Das ist ein Gedanke von Seyyid Qutb. Ein anderer Gedanke, den er anführt, ist, dass die arabische Gesellschaft, der Jahiliya, war eine Gesellschaft, in der Ehre und Mut eine große Rolle spielten. Und diese Ehrgefühl der Jahiliya-Araber wurde gerührt, als die Muslime sich bei all der Folterung, bei all der Vertreibung, bei all der Erniedrigung trotzdem nicht wehrten, trotzdem nicht zur Wehr setzten. Und somit wurden einige von ihnen, einige andere trotzdem nicht, weil sie einfach durch und durch Feinde Allahs waren, aber einige von ihnen wurden somit näher an den Islam gebracht. Dazu müsst ihr vielleicht in das wieder die Geschichte von diesem Boykott gegen die Muslime vielleicht genauer nachlesen. Da sieht man das, erkennt man das ganz genau. Da haben nämlich schließlich einige der Kuffar, ihr Ehrgefühl wurde gerührt und sie sagten, das sind unsere Verwandten dort, die dort verhungern und Blätter und so essen müssen. Und die haben dann in Bewegung gesetzt, dass man diesen Boykott aufheben sollte. Ja, auch die waren auch Kuffar, aber nichtsdestotrotz, aufgrund ihres traditionellen Ehrgefühls wurden sie zu diesem Gefühl getrieben. Dann auch in der Anfangszeit war es ja so, dass in jedem Haus, das ist auch ein weiterer Gedanke von Seyyid Qutb, dass in jedem Haus waren ja Muslime zu finden. Und wenn die sich jetzt jeder einzelne zur Wehr gesetzt hätten, dann wären die Familien schon zu Anfang, wo die Muslime noch wenige und schwach waren, schon zerrissen worden. Und in Medina, ein anderer Gedanke auch, dass in Medina war es erst so weit, dass der Islam als solches, als Religion, eine eigene Gesellschaft hatte. Jetzt ging es also in Medina nicht mehr darum, einzelne Individuen zu erretten vor der Erniedrigung oder vor der Vertreibung, sondern jetzt ging es darum, dass den Islam als Religion, als Ganzes vor Schaden zu bewahren. Und dann wurde auch der Kampf befohlen. Und natürlich das ganz offensichtliche Argument oder auch Weisheit, die wir erkennen können, dass die Muslime in Mekka einzelne, wenige und schwache Menschen waren. Also ohne Mittel, ohne Organisation. Und vor allem im feindlichen Gebiet, also unter einer riesen Mehrheit von Feinden. Und in Medina hat sich das Blatt gewendet und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch den Befehl gegeben, sich nun zur Wehr setzen zu dürfen. Und Allah schränkt direkt mit Bedingungen und mit Beschreibungen schon mal ein, wie denn ein Muslim, wie ein jemand, der sich auf Al-Birr behauptet, wie derjenige denn kämpfen soll. وَقَاتِلُوا erstens فِي سَبِيلِ اللَّهِ auf Allahs Weg. فِي سَبِيلِ اللَّهِ der Sa'idi sagt, der Weg, der zu der Zufriedenheit Allahs führt, nämlich Al-Islam. Also kämpft für den Islam und das wird ja dann schon stark eingegrenzt. Das heißt also, ein Mu'min kämpft niemals für Geld. Er kämpft niemals seine Status willen, um seine Ehre, um seine, wie sagt man, diese Orden auf seiner Schulter zu vermehren. Er kämpft nicht für materielle Güter, um die Rohstoffe anderer Nationen zu untergraben oder zu unterschlagen. Ja, das sind alles Gründe, die nicht heil sein können. Also die darf es nicht geben, wenn es ein korrekter Kampf auf Allahs Weg sein soll. Dann, wen darf man nur bekämpfen? يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ diejenigen, die auch euch bekämpfen. Ja, und da gibt es ein Hadith, in Rasulullah s.a.w. sagte in Sahih Muslim zu einer Armee, das betrügt nicht, tötet keine Kinder und keine Mönche, die in Ibadah sind. Das lesen wir gleich noch ein anderes Hadith, wo er noch weiter ausführt, wen man überhaupt da bekämpfen darf. Also nur diejenigen, die auch euch bekämpfen und auch nicht zum Beispiel völlig Unschuldige, die nicht beteiligt sind oder euch auch in keinster Form befeindet haben. Das ist die allgemeine Regel. Und dann vor allem, und das ist etwas sehr Besonderes, was wir, denke ich, nirgendwo anders finden, وَلَا تَعْتَدُوا, übertretet nicht. Wenn ihr einerseits spricht Allah SWT vom Kampf, wo man ja wirklich sein Äußerstes geben muss, da geht es ja wirklich um alles, also Leben oder Tod, und dann sagt er trotzdem, وَلَا تَعْتَدُوا, selbst hier Kontrolle, 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 übertretet nicht die Grenzen, die Allah euch gezogen hat. Selbst hier müsst ihr kontrolliert, gottesfürchtiges, korrektes Verhalten an den Tag legen und nicht, weil ihr jetzt in der Rolle des Rächers seid oder weil ihr jetzt euch in der Rolle des desjenigen befindet, der vielleicht Macht ausüben kann, dass ihr deswegen die Grenzen Allahs übertretet. Mit anderen Worten, sogar mit dem Feind wird dem Muslim hier Achlag und gutes Benehmen in den Kriterien des Islam sogar gelehrt. Denn Ziel ist es, und das sage ich jetzt noch bestimmt einige Male, Ziel ist es von Qital, Dulm und Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu enden und nicht Dulm zu praktizieren. Und Ziel ist es, dass Allahs Wort das Höchste ist und nicht, dass Allahs Wort erniedrigt wird. Und Allah liebt nicht die Übertreter. In einem Hadith von Sahih Muslim sagt Rasulullah s.a.w., kämpft um Allahs Willen auf Allahs Weg und kämpft die und bekämpft die, die Allah verleugnen. Aber, also kämpft, aber stehlt nicht oder unterschlagt nicht von der Beute, betrügt nicht, verstümmelt nicht, also die Toten nicht verstümmeln, oder tötet kein Kind. Und tötet nicht die, die sich in Häusern des Gottesdienstes aufhalten. Also Mönche oder Nonnen oder solche Leute, die sich in solchen Häusern aufhalten. Subhanallah. Und inna Allah la yuhibbul mu'tadin, wahrlich, Allah liebt nicht die Übertreter. Also, was für eine große Warnung auch, dass, Moment mal, ihr macht zwar jetzt diese große Aufgabe, ihr rüstet euch für diese ehrenhafte und große, große Ibadah, die zu Allahs Zufriedenheit führt, aber seid gewarnt, Allah liebt nicht die Übertreter. Wenn ihr diese Aufgabe macht und dabei euch auch dieses Verbrechens schuldig macht, nämlich der Übertretung, indem ihr eines dieser Dinge tut, Unschuldige oder verstümmeln oder Beute unterschlagen etc., dann inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah liebt nicht die Übertreter. Dann könnt ihr 10-mal diese gute Aufgabe machen, aber Allah liebt nicht die Übertreter. Subhanallah. Und in Ibn Kathir sagt Abu al-Aliya, dass dies ist die erste Ayah über den Kampf, die in Medina offenbart wurde. Dies ist also die erste Ayah über den Kampf, die in Medina offenbart wurde, in der Kampf also empfohlen oder befohlen wird. Und inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Subhanallah, im normalen Leben sind wir schon meistens aufgrund unserer wirklich grenzenlosen Erziehung, also dass wir halten uns ja an gar keine Grenzen oder wir fühlen uns direkt als schwach oder unterlegen, wenn wir uns an Grenzen halten müssen, dass wir sind auch erst zufrieden, wenn wir für eine zweifach zurückgeben. Also uns hat jemand einen Satz gesagt, wir geben ihm zweifach zurück. Jemand hat uns einmal beleidigt, wir geben 5 zurück. Und dann, wie ist das denn erst im Krieg oder im Kriegszustand, das ist ja absoluter Ausnahmezustand, wo Allah trotzdem noch gebietet, mag sein Ausnahmezustand, mag sein, es geht um euer Leben, mag sein, ihr seid mit einer der edelsten Ibadat von Allah beschäftigt, aber übertretet nicht. Subhanallah. Und Al-Hasan al-Basri sagt zu diesem Wala ta'atadu, dass damit das Tun von Verbotenem gemeint ist, nämlich das Verstümmeln. Verstümmeln ist, dass man zum Beispiel schon Toten Nase und Ohren abschneidet oder ähnliche Dinge. Jetzt, wie man heute auch in den Nachrichten sieht, was auzubillah mit vielen, leider auch mit Muslimen leider gemacht wird, dass man sie, obwohl sie schon tot sind, noch erniedrigt oder tritt oder solche Dinge, auzubillah, Allah möge jeden beschützen, sowas etwas ihnen antut. Dann, dass sie nicht verstümmeln, nicht plündern. Das ist auch etwas. Nennt ihr einen Krieg in der Geschichte, wo Leute nicht geplündert haben. Sei es heute, sei es in der Geschichte, sei es in England, in Afrika, irgendein Krieg, wo die Leute nicht, wenn sie eine Stadt oder ein Land betraten, sich die Freiheit nahmen, richtig mal zu plündern. Außer es wurde ihnen aufs Strengste verboten. Und wenn sie erstmal dann sowieso unter Alkohol einverstanden, dann wurde geplündert, bis es nichts mehr zu plündern gab. Und im Islam ist das also verboten, Ja, die Eroberung eines Gebietes heißt noch lange nicht, dass man diesem Gebiet als solches Schaden zufügen kann oder auch, dass man für sich persönlich Reichtum aufhäuft. Wenn man überhaupt Beute macht, dann wird das organisiert, gesammelt und an den Amir gegeben und der verteilt das dann nach Ordnung und mit Disziplin. Dann sagt er weiter, nicht Frauen, Kinder oder alte Menschen töten, nicht Mönche oder Bewohner von Gotteshäusern töten, nicht Bäume verbrennen ohne Sinn. Also wenn man Holz braucht zum Feuer machen, dann ist das natürlich was anderes. Aber einfach so Bäume verbrennen, weil man es dieser Stadt jetzt mal so richtig zeigen will oder irgendwelche komischen Gründe. Nein, das soll man nicht machen. Und auch Tiere töten ohne Nutzen soll man nicht. Das ist alles von Ibn Abbas und Hasan al-Basri. Das, also all das fällt unter Wala ta'atadu und übertretet nicht. Und wenn man das trotzdem macht, dann Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Das heißt natürlich nicht, dass man diese Eier jetzt herausnimmt. Ja, findet ihr oft in so Schriften oder Artikeln, die darauf zielen, den Islam oder den Koran unglaubwürdig oder als schlecht darzustellen und Allah möge uns beschützen, dass sie solche Eier zum Beispiel, das ist für die ein gefundenes Fressen, zitieren. Oder auch Muslime manchmal aus Unwissenheit diese Eier einzeln herausfischen und dann sagen sie, guck mal, tötet sie, wie immer ihr sie trefft. Ja, das heißt, wo immer ich sie treffe, ob im Supermarkt oder sonst wo, kann ich jetzt quasi das praktizieren, was mir in diese Eier befohlen wird. Das heißt es natürlich nicht. Erstmal, die Eier wird mit eingeleitet mit einem Wa, das heißt also ein Und. Das heißt, bitte lest auch, was davor steht. Ja, ein Satz wird hier weitergeführt und man kann nicht einfach den vorigen Satz einfach ignorieren. Hier steht Und. Und vor allem im Koran steht ja auch fastet. Das heißt aber nicht fastet immer und ständig und wo immer ihr seid, sondern dafür gibt es bestimmte Bedingungen, bestimmte Zeiten darf man auch nicht fasten. Ja, das muss man alles im Auge behalten und nicht ein Satz oder ein Wort einfach rausnehmen und vom restlichen Botschaft des Koran trennen und somit seine eigenen Ziele verfolgen. Oder auch im Koran steht betet. Aber müssen wir immer und überall beten? Dürfen wir immer und überall beten? Muss man nicht Wudu dafür haben? Müssen nicht bestimmte Zeiten dafür sein? Muss man nicht darauf achten, dass nicht gerade die Sonne hoch oder auf oder untergeht? Ja, das sind alles Dinge also, die beachtet werden müssen und das müssen wir als Muslime auch wissen, damit wir mit solcher Propaganda adäquat umgehen können. Also das ist natürlich auf Krieg, auf den Zustand des Kampfes, auf Schlacht bezogen. Tötet sie, wo immer ihr sie findet und vertreibt sie von wo sie euch vertrieben haben. Vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Die Muslime wurden aus Mekka vertrieben. Die Kuffar vertrieben die Muslime aus Mekka. Und dann bei Hudaybiyah, das werden wir gleich nochmal genau besprechen, was ist Hudaybiyah? Dort, wo die Muslime Umrah machen wollten und um Einlass nicht warten, aber sie wollten eingelassen werden in Mekka, dort vertrieb man sie wieder und ließ sie nicht Umrah machen. Das werden wir gleich noch genau besprechen, was da genau vor sich vorgefallen war. ثقفتموهم وأخرجوهم مش وجدتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل denn die Fitna das in Versuchung führen von jemanden das die Verfolgung von jemanden Fitna ist schlimmer als das Töten schlimmer, stärker, heftiger als das Töten. Fitna kommt von einem Wort, Fatana. Fatana heißt ursprünglich, wenn der Goldschmied das Gold ins Feuer tat, um es zu erhitzen und zu schmelzen. Also erhitzen, schmelzen, um dann natürlich reineres, besseres Gold hervorzuholen. Und daher ist das Wort dann in Versuchung führen, Prüfung geben jemanden in eine Prüfung tun oder auch Verfolgung von jemandem. Verfolgung im Sinne von jemanden zu verfolgen, um ihn von etwas abzuhalten. Also das Abhalten der Leute vom Islam, die Leute zu verfolgen aufgrund ihrer Wahl von Islam, also sie zu bedrohen, weil sie Muslime sind, das ist ashaddu min al-qatl, das ist schlimmer als das Töten. Also kämpft, wo immer ihr sie findet, vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn Verfolgung, das was sie gemacht haben, ist schlimmer als das Töten. Sie stoppen Leute von Islam, von der Religion von Allah und das ist schlimmer als Blutvergießen. Fitna kann auch hier Schirk heißen, also ihre Art und Weise, neben Allah Götter zu nehmen und dann zu verbieten, dass man diese Götter verleugnet. Darum wurden die Muslime ja in Mekka verfolgt, weil sie auf einmal sagten, La ilaha illallah, es gibt keine Gottheit neben Allah. Und daraufhin wurden sie dann verfolgt, erniedrigt und vertrieben. Und das ist schlimmer als Al-Qatl, als das Blutvergießen. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, also bei der Kaaba in der Nähe von Mekka, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcher Art ist der Lohn der Ungläubigen. Die Grenze des Kampfes ist also, was ist hier als erstes geboten? ولا تقاتلوهم. Kämpft nicht. Nämlich wo? Die Grenze ist bei Haram von Mekka, beim heiligen Gebiet von Mekka. Also die Kaaba und drumherum und einiges Gebiet, also bis wo genau das Gebiet begrenzt ist, dort ist die Grenze, dort dürft ihr nicht einen Kampf führen oder beginnen. Doch selbst dort gilt, wenn sie euch dort bekämpfen, dann könnt ihr euch auch wehren. Dann könnt ihr auch auf diese Provokation antworten. Diese Ayat wurden bei der Eroberung von Mekka im 8. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallam, befahl Rasulullah sallam, obwohl er sich ja in Mekka befand, dass wer euch mit einem Schwert entgegentritt, den tötet. Und subhanallah, bei der Eroberung von Mekka, und das soll in der Geschichte jemand nachmachen, dass bei der Eroberung einer Stadt nur 4 Leute getötet wurden. Also in einer Aussage heißt es 4 und es waren nicht mehr als eine Handvoll von Leute bei der Eroberung von einer gesamten Stadt. Nur diese paar Menschen getötet und das waren jedes einzelne wirklich Erzfeinde von Islam, die zu keiner Reue auch bereit waren. Das werden wir zu einer anderen Stelle besprechen. Hier nur so weit, dass er also hier also gebot, dass man kämpfen könne, wenn jemand mit dem Schwert entgegentrat. Und dazu gibt es in den Bukhari und Muslim ein Hadith, dass Rasulullah SAW erklärte oder sagte, dass Allah machte diesen Ort heilig, seit Himmel und Erde erschaffen wurden. So bleibt es heilig bis zum Tag der Auferstehung. Der Kampf und heilig sein heißt ja, dass man dort nicht kämpfen darf. Ja, also das wollen wir nochmal erklären. Heilig, das Heiligsein eines Gebietes wie Mekka ist, dass man dort nicht kämpfen darf. Man darf dort in normalen Umständen noch nicht mal jagen oder noch nicht mal Pflanzen ausreißen. Ja, doch Rasulullah SAW sagt dann weiter, der Kampf darin wurde nur mir für eine Stunde eines Tages erlaubt. Also, Mekka ist heilig von jetzt bis zum Tag der Auferstehung. Ihre Bäume sollen nicht gefällt, ihr Gras nicht entwurzelt werden. Wenn jemand erwähnt, wenn jemand den Kampf des Gesandten sallam in ihr erwähnt, dann sagt, Allah erlaubte es ihm, jedoch nicht dir. Und Rasulullah sallam spricht also in diesem Hadith über Fath Mekka, wo einige Leute halt getötet wurden, nachdem Rasulullah s.a.w. aber eigentlich generelle Vergebung verkündet schon hatte. Also diese Leute waren trotzdem nicht bereit, sich diese Vergebung anzuschließen. Rasulullah s.a.w. hatte nämlich gesagt, hatte allgemein verkündet, dass wer seine Tür zumacht, der ist sicher, wer die Moschee betritt, ist sicher, wer das Haus von Abu Sufyan betritt, ist sicher. Ja, das müsst ihr inshallah in der Sira genau nachlesen. Wer diese Sachen tut, der zeigt also, dass er nicht Feindschaft hegt, dass er nicht kämpfen, dass er nicht provozieren will und der ist dann auch sicher für uns. Aber trotzdem wurden 4 Leute getötet, weil sie halt wirklich Erzfeinde des Islam waren. Wie zum Beispiel Abdullah bin Qatl, der vorher Muslim war, dann hat er den Islam verlassen und sich den Reihen der Feinde des Islam angeschlossen. Er machte Propaganda gegen den Propheten sallam, mit Versen und ähnlichem und er hatte auch Muslime getötet. Und er war auch nicht, er wurde dann zum Beispiel solche Leute wurden dann getötet. Und das waren wirklich eine Handvoll von Leuten bei der Eroberung von einem ganzen Gebiet. Das gibt es in der Geschichte nirgendwo. Normalerweise wird geplündert oder wenn ihr die Geschichten lest von früheren römischen Kriegszügen oder persischen Kriegszügen zu dieser Zeit von damals, das waren ja die Weltmächte damals neben dem Islam, Rom und Persien und all diese Weltmächte. Wenn sie ein Gebiet bezogen, dann wurden die Gefangenen vor sich hergetrieben, Musik, der Heeresführer kam mit erhobenem Kopf und hielt vielleicht sogar den Kopf, den abgeschlachteten Kopf von seinem Feind in der Hand, um zu beweisen, wie mutig er gewesen war. Also solche Unmenschlichkeiten und Charakterlosigkeiten wurden überall ganz normal praktiziert. Und unser Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, wie betrat er Mekka bei der Eroberung, bei der Eröffnung von Mekka? Er betrat mit gesenktem Kopf die Stadt. Subhanallah. Was für ein Heeresführer. Und was für auch eine allgemeine Vergebung, dass jeder, der in das Haus von Abu Sufyan geht, und wir wissen, Abu Sufyan war zu diesem Zeitpunkt erst Muslim geworden oder wurde dann später erst Muslim. Und trotzdem gab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihm, obwohl er davor ein Erzfeind von Islam war und viel Schaden dem Islam auch zufügen wollte und auch hatte, soweit er konnte, trotzdem vergab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihm direkt und gab ihm trotzdem noch diese Ehre von einem Führer sein, dass wer sein Haus betrat, war sicher. Und das sind alles Einzelheiten aus der Sira, inshallah. Hier nur für uns soweit, dass Mekka an sich ein heiliges Gebiet ist. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das auch anerkannt, hat das auch so seinen Gefährten gelehrt. Mekka ist heilig, das bleibt heilig bis Yawm al-Qiyamah. Und hier diese Ausnahme, dass wir hier jetzt das Schwert erheben, bei der Eroberung von Mekka, ist nur mir für eine kurze Zeit erlaubt. Danach wird das, diese Heiligkeit weiter bestehen. Und trotzdem erlaubt Allah also, wenn sie euch aber dort bekämpfen, dann okay, dann könnt ihr euch wehren. Natürlich, es wäre ja unnatürlich, dass Allah befiehlt, nee, weil es ihr heiliges Gebiet ist, deswegen lasst euch ruhig töten. Ja, das wäre ja auch ein unnatürlicher Befehl, der schwer zu praktizieren wäre. Und der Erhalt und die Heiligkeit des menschlichen Blutes ist natürlich zu erhalten, genauso wie die Heiligkeit eines Gebietes. Natürlich noch mehr sogar, weil ein Mensch darf auch nicht geschadet werden. Ein Muslim vor allem. والفتنة أشد من القتل فإن قاتلوكم wenn sie euch bekämpft فاقتلوهم dann tötet sie كذلك جزاء الكافرين so ist der Lohn die Vergeltung der Ungläubigen فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم und trotzdem wie ist subhanallah diese Ausnahmen die Allah immer wieder gibt um noch diesen Frieden zu erhalten oder zu geben. Wenn sie aufhören, dann wahrlich, Allah ist allvergebend und allbarmherzig. Also wenn sie stoppen mit ihrem Schirk, mit ihrem euch bekämpfen, vertreiben, dann ist Allahs Tor der Vergebung auch auf. Und dafür gibt es so viele Beispiele. Sufyan, Abu Sufyan, der, wie ich eben schon sagte, jahrelang den Islam bekämpft hatte, wurde bei Fath Mekka direkt vergeben, weil er den Islam annahm. Seine Frau Hind, die auch eine voll von Hass Feindin war für Islam und auch dem Islam geschadet hatte, indem sie auch Muslime hatte töten lassen und foltern lassen, ihr wurde auch direkt vergeben, nur weil sie den Islam annahm. Ikrimah bin Abi Jahl, viele, viele andere, also ganz Mekka eigentlich, außer einige wenige, wenn sie aufhören, wenn sie nur diese Fassad und diese Unordnung verbreiten und die Muslime vom Islam abhalten, wenn sie damit aufhören, ihren Schirk stoppen und Mekka, die heilige Stadt, wieder Allah alleine widmen, dann Allah ist allvergebend und barmherzig. Also nichts von Rache und zeigt es ihnen jetzt und jetzt zeigt ihnen, wer die Macht hat. All diese Sprüche, die haben keinen Platz im Islam. Dann ist Allah allvergebend, allbarmherzig. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله und bekämpft sie, bis es keine Fitna mehr gibt, also keine Verfolgung, Prüfung, Schirk mehr gibt, ويكون الدين لله und die Religion Allah alleine ist. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين und wenn sie damit aufhören oder wenn sie aufhören, so kein feindseliges Vorgehen mehr außer gegenüber den Ungerechten. Und bekämpft sie, bis es keine Fitna mehr gibt. وقاتلوهم Die erste Ayah, die wir jetzt über Qital gelesen haben, und kämpft gegen die euch bekämpft haben, das war ja eine Art von reagierender Kampf. Also die bekämpfen euch, deswegen jetzt dürft ihr euch auch wehren, bekämpft sie auch. Und hier ist ein bisschen anderer Aspekt von diesem Kampf gezeigt, dass kämpft, bis es keine Fitna mehr gibt. Also selbst vorschreiten, bevor der Feind angreift, und selbst vorgehen und selbst angreifen und quasi das Übel an der Wurzel schon herausziehen, bis es keine Fitna mehr gibt. Das Beispiel dafür ist zum Beispiel Fath Mekka. Zu der Zeit von Fath Mekka gab es an sich, die Mekkaner waren ja in Mekka, die waren nicht als Armee vor der Stadt, waren in Mekka und trotzdem kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und eroberte die Stadt mit der Bereitschaft zum Kampf. Ja, das ist weil natürlich die Jahre davor, wo die Mekkaner nie die Muslime haben in Ruhe gelassen, immer wieder Verschwörungen anzettelten, immer wieder irgendwelche Schlachten hervorrufen oder immer hervorriefen oder immer wieder Wege suchten, um den Islam zu schaden. Und dann wurde dieses Übel also, das in Mekka, und es war klar, das würde auch so weitergehen, wenn Rasulullah die Stadt nicht für den Islam einnehmen würde, dann würde das auch so weitergehen, dieser ständige Unruhepol. Und deswegen schritt Rasulullah, unter anderem deswegen natürlich, Rasulullah selbst voran und eroberte die Stadt mit der Bereitschaft zum Kampf und unterband damit weitere Unterdrückung, Schaden, Ungerechtigkeit und Schirkverbreitung für die Zukunft. Und Jazaidi sagt auch, das kämpft, bis es keine Fitna mehr gibt, bis das also in Mekka kein Schirk mehr gibt und die Verfolgung für Muslime aufhört. Die Verfolgung, Vertreibung von Muslimen dann also beendet wird, weil nämlich dann Mekka auch unter dem Herrschaft des Islam gerät. Ja, das ist, wenn ihr euch ein kleines Beispiel, das natürlich beschreibt das nicht zu Genüge, aber ein kleines Beispiel, wenn ein Doktor mit Röntgen oder was auch immer herausfindet, dass im Körper ein schadende Zellen sind oder ein schadender Tumor ist. Und er jetzt nicht wartet, bis er raustritt und dem Körper schadet, sondern ihn vorher schon den Körper aufschneidet und herausoperiert. Genauso ist es an der islamischen Armee auch gegeben, und das ist ein Teil des Islam, der muss mit erhobenem Kopf akzeptiert werden. Genauso ist auch Teil der islamischen Armee, ist es ihr erlaubt, dass sie Schaden, um den Schaden von sich abzuwenden, auch nicht nur wartet, bis sie angegriffen wird, sondern auch im gegebenen Fall, und das muss man natürlich von Fall zu Fall unterscheiden, vorschreiten kann und Schaden von sich im Vornherein abwenden kann oder auch den Menschen Nutzen bringen kann, indem وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ die Religion alleine für Allah ist. Und das heißt nicht, dass man so eine Welt etabliert, in der jeder gezwungen ist, Muslim zu werden. Wir wissen, es gibt keinen Zwang im Islam. Wenn jemand aus Zwang die Shahada sagt, dann wird die sowieso nicht akzeptiert. Darum ist es auch nicht das Ziel eines Muslims, jemand anderen zu zwingen, den Islam zu akzeptieren. Nein, Ziel ist viel eher, dass erstmal die Verfolgung und Unterdrückung der Muslime aufhört, dass man nicht mehr Angst haben muss, oh, wenn ich den Islam wähle, dann werde ich tyrannisiert, und dass man aus dieser Angst dann den Islam lässt. Ja, also so eine Gesellschaft will man schaffen, dass man nicht mehr Angst haben muss, den Islam zu wählen, und in der also die Menschen die Wahl haben, die freie Wahl haben, freie Informationszugang, freie, nicht unterdrückt werden aufgrund ihrer Wahl des Islam. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. So ungefähr kann man das beschreiben, wie die Religion Allah alleine ist. Und wir wissen, Rasulullah s.a.w. zu seiner Zeit, oder besonders das Zeitalter, das vor seiner Zeit war, können wir grob beschreiben als das Schirk-Zeitalter. Also das war gang und gäbe, eigentlich jede Herrschaft war so, von Ägypten, Griechenland und überall, dass die Könige, Griechenland vielleicht jetzt nicht, Persien und Rom vor allem, die Weltmächte damals, dass die Könige auch gleichzeitig die Götter ihres Volkes waren. Sie erlaubten auch andere Gottheiten. Ja, sie waren so großzügig, dass sie auch andere Götzen erlaubten, aber sie wollten als, wenn sie Rom als Beispiel nimmt oder Persien, dann wollten sie als Gott der Götter, als oberster Gott akzeptiert und geehrt und gehuldigt werden, und deswegen verfolgten und unterdrückten sie auch jeden Ein-Gott-Glauben, wie in der Zeit der römischen Herrscher waren das vor allem die Bani Israel, die auch vertrieben wurden deswegen oder auch gequält und gefoltert wurden. Und dieses Schirk-Zeitalter, dieser Schirk, der da praktiziert wurde, der machte es einem Muslim halt unheimlich schwer, den Islam beizubehalten. Ja, und diese Art von Schirk, also der nicht privat ist, sondern auch den anderen verbietet, diese Schirk zu lassen, Islam, einen Allah anzubeten, einen Gott anzubeten, das soll nicht mehr sein. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Kämpft, bis es keine Fitna, und eine Bedeutung von Fitna ist Verfolgung, Verfolgung der Muslime, dazu werde ich euch gleich noch ein Hadith erzählen, und als auch Schirk, bis es kein Schirk mehr gibt, bis man nicht mehr fürchten muss, dass wenn man jetzt diese Götter oder Gottheiten lässt und sich Allah alleine widmet, dass man deswegen um sein Leben fürchten muss. Und halt das oberste sagen, yakuna dinu lillah, das oberste, das bestimmende, die Religion von Allah ist. Und in der dann die Menschen die Wahl haben, den Islam zu wählen, aber auch, wenn sie möchten, anderen Religionen weiter zu folgen. Und wie gesagt, das Beispiel für diese Art von Kampf ist die Eroberung von Mekka. Die Eroberung von Mekka, wo jeder Schirk dann beseitigt wurde und Religion, oberste von Mekka war dann Al-Islam, nur ein Allah wurde angebetet und der Dien war für Allah. Die Menschen wurden aus der Knechtschaft anderer befreit und ihnen wurde die freie Wahl gegeben, das zu akzeptieren oder nicht. In Bukhari und Muslim gibt es ein Hadith, jemand kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so ungefähr, und fragte, ja Rasulullah, jemand kämpft für den Mut, für seinen Stamm, Stammesliebe oder für Ehre, wer von ihnen ist auf Allahs Weg? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya, fa huwa fi sabilillah, dass wer kämpft, damit Allahs Wort das Höchste ist, so ist er auf Allahs Weg. Subhanallah. Und trotzdem, hier heißt es auch wieder, فَإِلِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Wenn sie aufhören mit Schirk, mit Verfolgung, Vertreibung, mit all diesen Dingen, die Islam denen schwer machen, so kein feindliches Vorgehen mehr, außer gegen die Ungerechten. Und diese Ungerechten, habe ich euch schon gesagt, am Beispiel von diesem einen, Abdullah bin Qatl, der in Mekka, bei der Eroberung von Mekka, obwohl allgemeine Vergebung bestand, trotzdem getötet wurde, weil er halt schon bewiesen hatte, durch sein Abfallen vom Islam, durch sein Feinde des Islam unterstützen, durch sein Töten von Muslimen, durch sein Lustigmachen über den Propheten, dass er dem Islam auf jeden Fall feindlich gesinnt war. In Bukhari gibt es eine Überlieferung von Abdullah bin Umar über Abdullah bin Umar. Zwei Männer kamen zu Abdullah bin Umar und das war zu der Zeit des Konfliktes von Ibn al-Zubayr, also einige Zeit nach dem Tod des Propheten zu erzählen. Das müsst ihr selber inshallah das wieder nachlesen. Hier können wir nur das Hadith zitieren, damit wir diese Fitna-Sache da verstehen. Also zwei Leute kamen zu Ibn Umar und das war zu der Zeit von der Fitna von al-Zubayr. Das war eine politische Auseinandersetzung und sie sagten zu ihm, die Menschen sind in Unzulänglichkeiten gefallen oder in Sünden gefallen und du bist der Sohn von Umar und du bist der Gefährte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also, was hält dich davon ab, rauszugehen? Und sie meinten damit, rauszugehen und zu kämpfen, also sich der Armee anzuschließen. Und das waren hier nur soweit, um das zu verstehen, das waren zwei Armeen von Muslimen, die gegenseitig kämpften. Aufgrund, es ging um einen Konflikt, was die Herrschaft anging. Und Ibn Umar antwortete, was mich abhält ist, dass Allah verboten hat, das Blut meines Bruders zu vergießen. Und die beiden anderen antworteten dann, hat Allah nicht gesagt, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, bekämpft sie, bis es keine Fitna mehr gibt? Also sie brachten diese Eier als Argument für ihr erlaubt halten, dass sie auch gegen Muslime kämpfen können in diesem Falle, weil es halt da Fitna gäbe. Und Ibn Umar antwortete, das taten wir, also wir kämpften, bis es keine Fitna mehr gab und die Religion für Allah alleine war. Aber ihr wollt kämpfen, bis es Fitna gibt und die Religion für andere als Allah gilt. In einer anderen Überlieferung heißt es, Ibn Umar kam wieder so kam jemand, das war sein Neffe. Ja, und er sagte, oh Ibn Umar, oh Abu Abdurrahman, was macht dich oder was lässt dich ein Jahr Hajj und das andere Jahr Umrah verrichten? Und du hast Dschihad für Allahs Weg verlassen, obwohl du weißt, wie sehr es empfohlen wird, es zu tun. Und er sagte, Ibn Umar sagte, oh mein Neffe, Islam ist auf 5 Säulen aufgebaut. An Allah und seinen Gesandten glauben, die 5 Gebete verrichten, das Fasten im Monat Ramadan, die Zakat zu entrichten und Hajj zu vollziehen. Und sie sagten, die Leute, die zu Ibn Umar gekommen waren, sagten, oh Abu Abdurrahman, hast du nicht gehört, was Allah in seinem Buch gesagt hat? Und sie zitieren jetzt die Ayah aus Surah Al-Hujurat, Vers 9, dass وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, dass wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, und wenn dann eine von ihnen gegen die andere übertritt, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, wenn eine von ihnen, von diesen beiden Gruppen, gegen die andere übertritt, dann bekämpft sie, bis sie zurück zu Allahs Gebot zurückkehrt. Ja, und das benutzen sie dann als Argument für ihr Bekämpfen von diesen anderen Muslimen. Und Ibn Umar antwortete daraufhin, und sie zitierten auch, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, und bekämpft sie, bis es keine Fitna mehr gibt, also die Ayat, die wir gerade besprechen. Und Ibn Umar antwortete auf diese zwei Argumente, auf diese zwei Ayat, Das haben sie getan zu der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als der Islam noch schwach war und die Muslime Prüfungen gegenüberstanden wegen ihrer Religion, sowie Tötung und Folterung. Als Islam stärker wurde, gab es keine Fitna mehr. Also gab es keine Verfolgung von Muslimen mehr und wir haben unser Ziel dann erreicht, in dieser Hinsicht erreicht. Er fragte dann, ja, und das, diese Geschichte geht dann weiter noch, diese Überlieferung, aber für uns reicht es bis hierhin zu zitieren. Also, mit anderen Worten, Ibn Umar legte also auch dieses Hatta la takuna fitna aus, bis dass es keine Verfolgung, keine Erschwernisse mehr für Muslime gab und der Islam also stark wurde in Mekka, dominierend wurde und somit den anderen Menschen gebot, frei zu wählen und sich nicht der Tyrannei zu fürchten zu müssen, nur weil man den Islam gewählt hatte. Und was man auch so schön merkt hier, dass obwohl ja die Menschen, die hier zu Ibn Umar kamen, die hatten ja ganz andere Meinungen, sehen wir. Die argumentieren und Ibn Umar hat eine ganz andere Meinung. Und trotzdem sind die fähig, zivilisiert miteinander zu sprechen, ohne sich als Kafir oder als Murtad oder als sonstiges Schlimmes, Großes zu beschimpfen und sind trotzdem noch irgendwie Brüder desselben Glaubens, Brüder im Islam. Und das zeigt uns also, das und noch viele andere Sachen zeigen uns, dass man, was diese Dinge angeht, die Auslegung oder Anwendung von diesen Dingen, dass der Islam und auch die Gefährten des Propheten sallam diesen Dingen einigen Raum gaben. Ja, da gab es nicht nur die eine Meinung und alles andere ist dann direkt Kafir und mit dem hat man nichts mehr zu tun, sondern man hatte verschiedene Meinungen und trotzdem hat man sich als Muslim noch natürlich noch akzeptiert und hat die Meinung des anderen auch ertragen, auch wenn man nicht dieser Meinung war oder sie auch für falsch hielt. فلا أدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين سبحان الله. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat und für die untastbaren Dinge sind oder ist Wiedervergeltung. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr in gleichem Maße gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. الشهر الحرام, der heilige Monat. Wir hatten jetzt schon heiliges Gebiet, jetzt haben wir den heiligen Monat. Zur Zeit des Propheten sallam und die Araber der Jahiliya kannten das auch schon, gab es heilige Zeiten, nämlich heilige Monate. Das hatten sie schon überliefert von der Zeit von Ibrahim a.s. Und in diesen heiligen Monaten war der Kampf oder ein Krieg zu beginnen verboten. Denn diese Zeiten waren bestimmt und vorbehalten für die Pilgerfahrt. Die Pilger sollten in Frieden kommen und gehen können. Und diese Monate waren quasi reserviert für Hajj und Umrah. Und in diesen sollte also wegen der Heiligkeit dieser Monate, aus Respekt vor diesen Monaten, um die Heiligkeit nicht zu verletzen, kein Kampf, Krieg begonnen werden. In Ahmed gibt es ein Hadith, Mustad Ahmed, Rasulullah s.a.w. kämpfte nicht in den heiligen Monaten, außer er wurde erst angegriffen. Dann ging er auch raus. Sonst würde er warten, bis die heiligen Monate vorbei waren. Also Rasulullah s.a.w. hielt sich auch an diese Heiligkeit dieser Monate und für die Muslime ist das also genauso relevant. Diese Monate sind Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram, die sind hintereinander und dann ein anderer Monat, Rajab. Und das war bei den Arabern reserviert, kann man sagen, für Umrah zu vollziehen. Für die Muslime galt also in diesen Monaten kein Kampf, doch wenn sie, Allah erklärt hier, dass Ash-Shahr al-Haram bi-Shahr al-Haram, wenn ihr angegriffen werdet, dann könnt ihr auch reagieren. Denn, wal-Hurumatu qisas, auch die Heiligkeiten, auch die heiligen Monate, heiligen Gebiete, haben auch Wiedervergeltung. Das ist keine Ungerechtigkeit oder keine Verletzung der Heiligkeit, dass man wieder vergilt, also auf die Provokation reagiert und nicht einfach jeden Schaden hinnimmt, weil man sich ja im heiligen Monat befindet. Also, wer gegen euch übertritt, so könnt ihr auch gegen ihn im gleichen Maße übertreten. Nur so viel, wie er gemacht hat und nicht für eine 10 zurückgeben. Ja, wie wir das meistens gerne machen würden. Also man kann wieder vergelten, man kann, soweit einem Schaden zugefügt wurde, sich auch auf gleiche Weise reagieren. Als Rasulullah s.a.w. im 6. Jahr der Hijra mit den Gefährten von Medina auszog, Richtung Mekka, um die Umrah zu vollziehen. Und sie hielten bei einem bestimmten Ort, Hudaybiyah, das war in der Nähe von Mekka schon. Und das ist eine lange Geschichte. Für uns ist jetzt nur wichtig, dass sie schickten Osman radiallahu an als Unterhändler nach Mekka, weil sie halt nach Mekka rein wollten, um Umrah zu machen. Und die Mekkaner stellten sich quer, sie sagten, nein, ihr kommt nicht rein, wir erlauben euch nicht, Umrah zu machen. Und das war damals schon eine Unerhörtheit, dass man Leuten, die Umrah machen wollen, bei den Jahiliyyah-Arabern war das schon schlimm, dass man denen verbot, Umrah zu machen. Nichtsdestotrotz haben die Ungläubigen diese Sache den Muslimen verboten. Und sie sandten Osman als Unterhändler, der sollte mit ihnen reden. Und dann erreichten Gerüchte die Muslime, dass Osman getötet worden sei. Rasulullah s.a.w. nahm von den Muslimen den Treueschwur, dass sie in dem Fall, dass Osman wirklich getötet worden wäre, dass sie dann kämpfen gegen die Mekkaner würden. Das alles geschah in Dhul-Qa'da, 6. Jahr der Hijra, und wir wissen, Dhul-Qa'da ist ein heiliger Monat. Ja? Aber, wie Allah in dieser Aya sagt, الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Sie haben Osman getötet, sie haben auch die Heiligkeit dieses Monats verletzt und darauf könnt ihr reagieren. Doch, dann erledigte sich diese Angelegenheit, weil sich herausstellte, dass das nur ein Gerücht gewesen war. Osman kam wohlbehalten wieder in das Lager der Muslime zurück. Aber trotzdem wurde den Muslimen halt durch diesen Vorfall die Erlaubnis gegeben, dass falls so etwas nochmal passieren sollte, dann könnt ihr euch adäquat zur Wehr setzen, reagieren und nicht, weil die Heiligkeit eines Menschen, eines Muslims, ist höher als die Heiligkeit des Monats. Ja? Und wir sehen wieder diese schöne Art und Weise, dass die Muslime atada alaikum, nur so viel wie sie gegen euch vorgingen, könnt ihr auch gegen sie vorgehen oder auch feindseliges Vorgehen zeigen. Und wieder und fürchtet Allah. Weil hier geht es um Kampf und um, ja, schon eine Art von Rache, weil ihr reagiert so, wie sie euch angetan haben. Und dann am Ende fürchtet Allah. Vergisst nicht, bei all der Macht, bei all der Rache, über euch steht auch noch jemand, der eure Taten beobachtet. Fürchtet Allah und wisst, Allah ist mit wem? Mit den Gottesfürchtigen. Wenn ihr in dieser Handlung, sei es Kampf, sei es Übertreten, sei es Rache, irgendetwas, wenn ihr dort diese Eigenschaft der Taqwa verlasst, dann ist Allah auch nicht mehr mit euch. Annallaha ma'al muttaqin. Allah ist mit den Gottesfürchtigen. Und wenn man gottesfürchtig ist, dann reicht auch, dass 3 gegen 10 kämpfen können. So wie es auch bei Badr dann später geschah. Dann reicht die Qualität des Iman gegen die Quantität des Unglaubens, kommt locker dagegen an. Aber wie leider in der Zeit, in der wir uns wahrscheinlich befinden, dass wir sind zwar viele, wie Rasulullah s.a.w. sagte, aber sie sind wie Schaum auf dem Meer, dass keine Kraft und kein Iman und keine Taqwa darin steht und deswegen auch die Qualität der Taten und die Qualität der Stärke einfach nur gering ist. Die Muslime atada alaikum. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Und gebt auf Allahs Weg aus, spendet auf Allahs Weg. Anfiqu, das Wort hatten wir schon ganz am Anfang von Surat al-Baqarah. Yunfiqun, die geben aus. Nafaq heißt, ein Wort, das aus der Wortwurzel entsteht, ist Nafaq. Nafaq ist Tunnel. Jetzt 2 Ausgänge von einer Seite nehmen, andere Seite weitergeben. Daher das Wort spenden oder ausgeben, dass Allah gibt dir und du gibst das weiter. Und wen oder wo sollen wir das geben? Gebt auf Allahs Weg aus. Allahs Weg, also die Etablierung der Religion von Allah im Dienste des Islam, im Dienste der Verteidigung des Islam, im Dienste des Voranbringens des Islam. Ja, das ist alles Allahs Weg. Und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und tut Gutes. Allah liebt die Gutestuenden. Also im Islam ist das nicht angesehen, wie wir schon ganz am Anfang bei den Eigenschaften der Gottesfürchtigen lernten, dass sie geben aus von dem, was Allah ihnen versorgt hat. Also nicht nur immer an eigene Interessen denken oder an eigene persönliche Ausgaben ausgeben, sondern auch für Allahs Weg, im Dienste des Islam stellen. Und nicht sich selbst ins Verderben stürzen. Was ist damit gemeint? In Sahih al-Bukhari gibt es eine Überlieferung, dass Hudhaifa sagte, dass dies ist über das Spenden offenbart. Und in Abu Dawud und Nisa'i gibt es eine Überlieferung von Aslam Abu Imran. Er sagte, dass ein Mann von den Ansar, also von den Muslimen aus Medina, durchbrach die byzantinische Linie in Konstantinopel. Also die waren wahrscheinlich jetzt in einer Schlacht und ein Ansari war dabei zu kämpfen und durchbrach die feindliche Linie. Und Abu Ayyub al-Ansari war mit uns. Einige Männer sagten, oh, er stürzt sich ins Verderben. Also er hat die feindliche Linie durchbrochen, er stürzt sich ins Verderben. Also er zitierte quasi diese Aya. Und Abu Ayyub radiallahu an sagte, nein, wir kennen diese Aya besser. Und er meint diese Aya 195. Sie wurde über uns offenbart, die Gefährten des Propheten, die am Dschihad teilnahmen mit ihm und ihm halfen und ihn unterstützten. Als der Islam stärker wurde, trafen wir Ansar uns, also die Muslime trafen sich, und wir sagten zueinander, Allah ehrte uns, dass wir die Gefährten des Propheten sind und ihn unterstützten, bis der Islam siegreich wurde und seine Folger mehr wurden. Wir vernachlässigten die Bedürfnisse unserer Familie, unserer Besitztümer und nun ist der Krieg zu Ende, also lasst uns zurück zu unseren Familie und Kindern kehren und auf sie Acht geben. Also uns wieder darum kümmern. Ja, lasst uns wieder über unsere Geschäfte und etc. all das kümmern, damit all das Verlorene wieder aufgeholt werden kann, mit anderen Worten. Und da wurde diese Eier offenbart. Also das Verderbnis, stürzt euch nicht in das Verderbnis, bezieht sich dann auf was? Nicht auf sich wehtun, nicht auf zu viel ausgeben, dass man selber nichts mehr hat. Nein, das Verderbnis bezieht sich auf den Dschihad verlassen und sich den Besitz und Familien wieder zu widmen. Das heißt natürlich nicht, dass man an sich Besitz und Familie vernachlässigen soll. Rasulullah war ein sehr guter Familienvater, ein sehr guter Ehemann. Aber das heißt trotzdem nicht, dass man den Dschihad, die Bemühung und Anstrengung, sei es in der Form von Kampf, in der vollendeten Form, dann in der höchsten Form im Kampf, aber auch jede andere Bemühung und Anstrengung, dass man diese Sache für den Islam verlässt. Dann würde man sich wahrlich in Verderbnis stürzen. In Ibn Kathir wird auch zitiert, dass ein Mann sagte zu Bara bin Azib, wenn ich die Feinde alleine angreife und sie mich dann töten, stürze ich mich damit ins Verderben? Und er sagte, nein, diese Eier, also Surah 2, 295, wurde über das Spenden zu lassen offenbart. Und Al-Hakim sagt, das ist, die Kriterien für dieses Hadith sind gut, aber Bukhari und Muslim haben es nicht aufgenommen. Aus welchem Grund auch immer. Und Ibn Abbas sagt auch über diese Aya, dass dies ist nicht über das Kämpfen, sondern über das Spenden zu unterlassen. Und zwar das Spenden auf dem Weg Allahs zu unterlassen. Und so würde man sich ins Verderben stürzen. Subhanallah. Und jetzt die von uns, die noch nicht mal das Spenden für Allah angefangen haben, geschweige denn es zu unterlassen, für die ist natürlich dann eine große Warnung in dieser Eier, stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben. Denkt nicht nur an euch in eurer Lebensführung, denkt auch daran, dass der Islam in jeder Hinsicht unsere Gelder, unsere Energie, unser Opfer braucht, sei es in welcher Form auch immer, dass man Geld gibt dazu werden wir noch kommen, dass was fiese Bidillah, was für ein weiter Begriff das ist und was man da alles tun kann. Und vollzieht Al-Hajja wal-Umrata lillah. Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Hajj und Umrah für Allah. Das Wort Atimmu hatten wir, glaube ich, schon einige Mal. Einmal war das bei Ibrahim a.s., wo Allah über ihn sagt, dass wir prüften Ibrahim mit einigen Worten. Fa'atammahun. Und er vollendete sie alle. Und hier wird das in Bezug auf Hajj und Umrah erwähnt, dass man die Taten zu einem guten Ende führt. Also nicht nur eine Sache anfängt, sondern auch Atimmu, sie vollendet. Das ist etwas, was der Islam eigentlich in jeder Sache uns lehrt. Zum Beispiel, wenn man das Gebet anfängt, dann soll man es zu Ende führen, außer eine Ausnahmesituation geschieht. Man verliert Wudu oder man fällt in Unmacht, etc. Wenn man das Fasten anfängt, dann soll man es zu Ende bringen. Wenn man nicht mehr kann, dann muss man es nachholen. Genauso auch Hajj und Umrah oder andere gute Taten sollte man, oder in manchen Fällen muss man auch, soweit man kann, zu Ende führen und vollkommenen. In einem Hadith heißt es, dass innamal a'malu bi khawatimiha, dass wahrlich die Taten sind, ihrem Ende gemäß. Also nicht hochmotiviert anfangen, wie es bei uns oft der Fall ist. hochmotiviert, fangen wir an, irgendwo zu lernen oder uns ein Buch durchzulesen oder einen Dars anzuhören. Und ein, zweimal gehen wir hin, und wenn wir merken, oh, da muss man ja lange zuhören und das ist ja nicht immer nur interessant, das ist ja manchmal auch ganz schön langweilig, dann fängt man direkt an, wieder den Motor langsamer zu fahren zu lassen und fängt viele andere neue Sachen wieder an, die man dann auch wieder nicht zu Ende führt. Und so hat man dann wenig Nutzen von all dieser verschwendeten Energie. Natürlich, jeder soll so viel tun, wie er kann. Aber man soll auch versuchen und Allah darum bitten, dass er uns dazu führt, die Dinge zu einem guten Ende zu bringen. Wie Ibrahim a.s. beschrieben wurde, dass fa'atammahun, er vollendete, er vollkommnete sie alle ganz und gar, all die Prüfungen, die ihm Allah gegeben hatte. Er hat zu Anfang seines Lebens schon dem Tod entgegengeblickt aufgrund seiner Wahl des Islam. Er sollte ins Feuer geworfen werden, weil er Muslim war. Und trotzdem, als er noch im hohen Alter noch von Allah geprüft wurde, dass jetzt opfere deinen Sohn, sagte er nicht, wie, ich hab doch schon, wollte mich doch schon fast ins Feuer werfen für dich, warum soll ich jetzt noch meinen Sohn opfern? Nein, er war trotzdem dann bereit, auch diese Tat, also bis zum Ende seines Lebens, alles für Allah zu tun, um seine Zufriedenheit zu erlangen. Und das ist eine große Qualität eines Menschen, dass er das, was er anfängt, auch zu Ende führt. Und nicht beim ersten Hindernis das Handtuch wirft und bei ersten Schwierigkeit von der Sache ablässt. Al-Hajj wal-Umra lillah, für Allah. Also Hajj und Umra sind Ibadat. Wir wissen aber, dass Hajj und Umra auch in der Jahiliyyah aufgrund dieses Erbes von Ibrahim a.s. Verbreitet waren. Und hier werden auch die Araber der Jahiliyyah und die Muslime nochmal darauf hingewiesen, und wir auch heute werden nochmal an diese Wichtigkeit erinnert, dass lillah, für Allah, Hajj und Umrah und jede Ibadah, jede gute Tat sollen für Allah alleine gemacht werden. Und besonders damals in der Jahiliyyah, und heute denke ich, ist es für uns auch nicht so ein fremder Gedanke, dass Hajj auch ein Riesenspektakel war. Ja, von Weitem, überall her kamen Leute, da gab es Sitzungen von Poesie, da wurde gehandelt, das war große Geschäftemacherei auch, die dort stattfand, was natürlich nicht verboten ist, aber bitteschön, dein Hauptanliegen soll doch sein, dass es um Allah geht, um das Gedenken an Allah, das Vollziehen der Riten für Allah und all das, um Allahs Zufriedenheit zu erwerben. Jetzt kommt ein Ausnahmefall. An sich soll man Hajj und Umrah, wenn man einmal dafür Niyyah gemacht hat, sich den Ihram angeeignet hat, sich in diesem Zustand der rituellen Ihram befindet, dann soll man Hajj und Umrah auch zu Ende führen. Und nicht einfach so, nee, doch nicht, oder hab doch noch Besseres zu tun, oder irgendeinen Grund, der nicht wirklich ein Grund ist, dass man sich dadurch von Hajj und Umrah abhalten lässt. Nein, das muss man dann, ist Pflicht, das auch zu Ende zu führen. Aber fa'in uhsirtum, wenn ihr abgehalten, gehindert werdet. Uhsirtum heißt wörtlich eingekreist werden, abgehalten werden. Also wenn jemand so einen Zaun um dich macht. Du kannst jetzt nicht weiter. Ihsar. Also wenn ihr abgehalten werdet, wenn ihr gehindert wurdet, famastaysara min al-hadi, dann was euch leicht fällt oder was leicht fällt von oder an Opfertier. Was ist damit gemeint? Wenn ihr abgehalten werdet, zum Beispiel die Feinde versperren euch den Weg. Wie es den Muslimen damals geschah. Ja, die wollten Umrah machen im 6. Jahr der Hijra. Und dieser Teil der Eier wurde im 6. Jahr der Hijra offenbart auch, als nämlich die Muslime von Medina losgingen, um nach Mekka, um Umrah zu machen. Sie hatten schon Ihram angelegt, die Opfertiere bei sich. Und sie wurden, wie ich euch schon erzählte, dass die Mekkaner sie davon abhielten. Sie sagten, nein, ihr betretet die Stadt nicht. Und dann wurde später ein Vertrag ausgehandelt, dass sie dann nächstes Jahr Umrah machen durften. Auf jeden Fall, sie wurden bei dem Platz Hudaybiyah abgehalten. Und Allah offenbarte dann, weil sie hatten ja schon Ihram, was sollen sie jetzt machen? Wir können nicht in die Stadt, aber Ihram, wie sollen wir Ihram auflösen? Und da sagt Allah, dann was leicht fällt an Opferntier. Und Allah offenbarte dann also zu diesem Zeitpunkt Surah Al-Fath, wurde zu diesem Zeitpunkt offenbart, und auch diese Erlaubnis oder Gebot, dass wenn ihr abgehalten werdet, dann opfert. Dann opfert eure Opfertiere, die ihr nach der Umrah opfern wolltet. Und er erlaubte ihnen dann also zu opfern, was sie dabei hatten. Und über diese Gemeinschaft der Muslime wird gesagt, dass sie ca. 70 Kamele bei sich hatten. Und Rasulullah s.a.w. sich dann rasierte. Also erst befahl er den Menschen, sich zu rasieren, um ihren Ihram zu beenden. Und die Muslime, weil sie dachten, das wird vielleicht wieder geändert, oder auch, weil sie so erschüttert waren darüber, dass sie nicht Umrah machen durften, dass sie diesen Vertrag der Ungläubigen hatten eingehen müssen, weil sie empfanden das für sich selber als eine Niederlage. Und Rasulullah wusste besser, subhanallah, das werden wir an einer anderen Stelle noch genau besprechen. Auf jeden Fall befahl er, den Ihram zu enden durch Rasur, und einige gehorchten nicht. Und Salama, die Frau des Propheten, riet ihm dann, dann rasier du dich einfach, öffentlich, also vor allem, und sie werden dir schon nachtun. Und genauso geschah es auch, subhanallah. Also er hörte auf seine Frau in dieser Angelegenheit, hörte den Rat seiner Ehefrau und machte das, und die Muslime folgten ihm nach und endeten somit ihr Ihram, und nächstes Jahr holten sie dann die Umrah nach. Also sie machten Qada, sie vollfüllten dann diese abgebrochene Umrah. Also Allah machte ihnen quasi eine Erleichterung, dass okay, ihr seid im Ihram, seid aber jetzt abgehalten worden durch Feinde. Was könnt ihr machen? Rasiert euch, löst euren Ihram durch diese Rasur und opfert die Tiere, die bei euch sind, dort, wo ihr seid. Und damit habt ihr dann euren Ihram gelöst, diesen rituellen Zustand aufgelöst, und dann könnt ihr nächstes Jahr, oder wenn es euch dann leicht ist, die Umrah und vollenden. Und Rasulullah s.a.w. sagte dann bei dieser Gelegenheit, dass Rahimallahu al-Muhalliqin, Allah möge Barmherzigkeit erweisen, denen, die sich rasiert haben. Denn einige Sahaba kürzten sich nur das Haar. Ja, wie gesagt, weil sie so erschüttert waren oder warum auch immer. Und dann fragten sie, was ist mit denen, die nur sich die Haare gekürzt haben? Und beim dritten Mal sagte er dann, und auch den Gekürzten. Also auch denen möge Allah barmherzig sein. Subhanallah. Also, wo man abgehalten wird, dort soll man dann opfern und rasieren, oder Haarkürzen natürlich, um dann den Ihram zu enden. Und wenn es dann möglich ist, irgendwann Qada, also Ersatz oder Nachholen von der geleisteten Niyya, von der geleisteten Absicht, dass man Umrah oder Hajj machen wollte. In Ochsirtum. Ochsirtum kann zum Beispiel auch sein, in unserem Fall heute, dass du dachtest, du kriegst Visa am Flughafen und dann hat es doch nicht geklappt und du bist schon im Ihram. Ja, du hast schon Ihram angelegt und dann kriegst du doch kein Visa. Was machst du jetzt? Dann kannst du dein Haar kürzen, den Ihram lösen und dann dort, wo du bist, opfern, natürlich nicht am Flughafen, oder halt Geld schicken, damit man dann im heiligen Gebiet opfert, weil da gibt es auch zwei Meinungen, dass das Opfertier muss im heiligen Gebiet sein, und eine andere Meinung sagt, nein, dort, wo man abgehalten wird, dort soll man opfern, also in der Stadt, wo du bist. Dann kannst du dein Ihram lösen. Das muss man natürlich dann, wenn einem sowas geschieht, nochmal genau von Gelehrten erfragen. Hier nur so weit, dass wir die Ayah verstehen können. Und das geht auch, dass man schon von vornherein eine Niyya macht, wie es in Bukhari und Muslim von Rasulullah s.a.w. überliefert wird. Jemand sagte ihm, ja Rasulullah, ich will Hajj machen, doch ich bin krank. Und Rasulullah s.a.w. sagte dann, vollziehe Hajj und mache zur Bedingung, mein Ort ist, wo du mich hinderst. Also ich werde dort halal wieder mein Ihram lösen, wo ich gehindert werde, also wo ich zum Beispiel durch Krankheit oder was auch immer nicht mehr weiter kann. Also das kann man auch, diese Bedingung setzen ist auch okay. Aber besser natürlich nochmal Gelehrte genau nachfragen, wie es in einem spezifischen Fall denn auszusehen hat. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, was an Opfertier leicht fällt. Ibn Abbas sagt, das Opfertier ist 8 Arten, Kamel, Kuh, Ziege und Schaf. Also irgendwas vom Vieh. 8 deswegen, weil, also Weibchen und Männchen, ne? Und also je nach Vermögen, was man sich leisten kann, bei den Sahaba, die bei Hudaybiyah abgehalten wurden, da sagt man, dass sie zu siebt ein Kamel teilten. Also immer 7 ein Kamel zusammen opferten. Und das waren ca. 1400 Sahaba. Und nach allem, wenn man nicht so viel Geld hat, vielleicht ein Schaf oder mit jemandem teilen, je nach Vermögen, je nachdem, was leicht fällt. Und Aisha radiallahu anha sagt in Bukhari im Muslim, Rasulullah s.a.w. opferte auch einmal ein Schaf. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. Und rasiert nicht eure Köpfe, bis das Opfertier seinen Platz, seinen Schlachtort erreicht hat. So, ولا تحلقوا, ab hier geht die normale Regel wieder weiter. Also was ist, wenn ich normal Hajj und Umrah machen will? Dann gilt, rasiert euch nicht, bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Okay? Dieses فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, dieser Einschub ist nur für den Ausnahmefall, dass man abgehalten, gehindert wurde. Zum Beispiel auch durch Gesundheit. Zum Beispiel, du fährst mit deinem Ehemann und Allah bewahre, der kriegt auf einmal einen Herzschlag im Flugzeug und du stehst jetzt ohne Mahram da und du bist in der Idda, weil du bist jetzt verwitwet. Dann musst du natürlich zurück, was machst du, wie wirst du deinen Ihram opfern, Haare kürzen und damit hat sich die Sache und dann gegebenenfalls vielleicht nachholen. Okay? Das ist der Ausnahmefall. Der normale Fall, also wir müssen quasi so lesen, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ. Das ist der normale Fall. Nicht rasieren, nicht Ihram lösen, bis dass das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Also bis der Tag erreicht ist, an dem man schlachten kann. Und wenn der Tag dann da ist, dann kann man auch vor dem Schlachten rasieren oder nach dem Schlachten rasieren. Dann kann die Reihenfolge auch variieren. Das lernen wir inshallah genauer, wenn es um Hajj geht. Und eine Meinung besagt, habe ich euch schon gesagt, also die von Hanafi zum Beispiel, dass das Opfertier muss den Haram erreichen. Muss dort geschlachtet werden. Da kann man vielleicht als Lösung, dass man jemanden Geld schickt und der dann für dich dort opfert. Okay? Aber Shafi und Malik sagen, nein, dort, wo man abgehalten wird, dort soll man schlachten. Wie dem auch sei, wala tahliqu ru'usakum, an sich die allgemeine Regel bei Hajj und Umrah, nicht Kopf rasieren, nicht Ihram lösen, bis der Schlachtort des Opfertieres erreicht ist, bis der Tag da ist, an dem man schlachtet. Also erst rasieren, wenn die Hajj-Rituale beendet sind und das Opfertier den Ort erreicht hat, wo es geopfert werden soll. Rasulullah s.a.w. sagte in Bukhari im Muslim, seine Frau fragte ihn, ja Rasulullah, was ist mit den Menschen? Sie enden ihren Ihram für Umrah und du noch nicht, weil die eine andere Art von Hajj und Umrah gemacht hatten. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Rasulullah s.a.w. sagte auf jeden Fall darauf hin, dass ich habe das Opfertier ist schon geschmückt. Ja, man schmückte das Opfertier, um es als Opfertier zu kennzeichnen. Und ich ende erst den Ihram, wenn ich es geopfert habe. Also seine Art von Hajj war so, dass er den Ihram erst lösen konnte, wollte, wenn er geopfert haben würde oder an dem Tag, wo man opfern konnte. Das ist die normale Regel. Aber wieder eine Ausnahme und das zeigt wieder, wie einfach, praktikabel und leicht gemacht die Religion ist. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ. Wer aber, das ist jetzt wieder der Ausnahmefall, normalerweise nicht rasieren, bis die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben, bis die Hajj-Rituale erledigt sind. Wer aber von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, mit anderen Worten, wer sich rasieren muss, der will sich nicht rasieren, um den Ihram zu lösen, der will sich nur rasieren, weil er ein Kopfleiden oder eine Krankheit hat, was soll er dann machen? Weil er hat sich ja quasi an einem falschen Zeitpunkt jetzt rasiert, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Okay? Wenn jemand krank ist, wegen Krankheit schon rasiert, also in Ihram, wo es ja verboten ist, sich zu rasieren, mit der Rasur löst man ja den Ihram, was macht man dann? In Bukhari gibt es eine Überlieferung von Abdullah bin Ma'qal. Er sagte, ja, ich saß mit Ka'ab bin Ujra in der Masjid von Kufa, in der Moschee von Kufa, und ich fragte ihn über die Fidya des Fastens. Und Ka'ab antwortete, dies wurde über mich offenbart. Doch auch für euch ist es allgemein. Also das gilt natürlich für alle. Ich wurde zu Rasulullah s.a.w. gebracht, während die Läuse in mein Gesicht fielen. Also er hatte dieses Leiden, das heißt, er hatte viele Läuse, so viele, dass sie schon in sein Gesicht fielen. Und Rasulullah s.a.w. sagte dann, ich sah nicht, dass dein Leiden solches Ausmaß hat. Kannst du eine Ziege oder Schaf finden, um zu opfern? Und ich sagte, nein. Dann faste 3 Tage oder speise 6 Bedürftige und für jeden Bedürftigen einen halben Sa'a, das ist eine Einheit, essen und rasiere deinen Kopf. Und das ist genau das, was wir hier in der Aya gerade besprechen. Also, wenn man den Kopf rasieren muss, wegen einem Leiden, einer Krankheit, wie dieser Sahabi wegen Läusen, dass er sich rasieren musste, obwohl er in Ihram war, was soll er dann machen? Dann soll er, wie Rasulullah das im Gebot, erstmal ein Tier vielleicht opfern, wenn er das nicht kann, dann soll er fasten. Und wenn er das auch nicht kann, dann soll er 6 Miskin, je Miskin, 1,5 Sa'a an Nahrung speisen. Und es gibt also für jeden Fall, gibt es also eine Lösung, immer eine Ausnahme, eine Erleichterung. Und der Dien von Allah ist wirklich eine Barmherzigkeit für die Menschheit. Also, da soll er eine Ersatzleistung geben, ein Opfer bringen, auf Sadaqatin, ein Almosen, auf Nusuk oder ein Opfer bringen. Und das zeigt uns auch, dass wir erfahren erst in der Sunna, aus diesem Hadith, das wir gerade lasen, was das denn genau ist. Weil hier steht ja nur, Fasidiyatun min Siyamin, eine Ersatzleistung an Fasten. Hier steht nicht, wie viele Tage fasten. Das erfahren wir erst im Hadith. Aus Sadaqatin, hier steht nicht, wie viel Almosen geben. Erfahren wir auch erst im Hadith. Au Nusuk, Opfer. Da sagt Rasulullah SAW auch, das Ziege oder Schaf, das geht also. Das wird uns auch im Hadith also erst erklärt. Und ohne die Sunna kommen wir also in keinster Weise aus. Ohne die Erklärung des Propheten SAW vom Koran genügt oder können wir den Islam nicht richtig verstehen. Dann geht's weiter. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, wenn ihr aber in oder wenn ihr in Sicherheit seid, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Wer dann in Sicherheit ist, also er ist nicht abgehalten, er hat kein Leiden, er kann ganz normal Hajj und Umrah machen, dann wer Umrah mit Hajj macht, also تَمَتَّعَ heißt wörtlich genießen, Nutzen ziehen. Und er zieht Nutzen aus seiner Reise und verrichtet Umrah und Hajj zusammen. Das ist meistens der Fall für die Leute, die jetzt aus unseren Ländern nach dort gehen. Wir machen meistens diese Art von Hajj. Hajj Tamattu wird das genannt. Nämlich mit zwei Ihram. Eine andere Meinung sagt auch mit einem Ihram. Auf jeden Fall mit einer Reise Hajj und Umrah beides verrichten. Hajj und Umrah mit einer Reise verrichten. Hajj Tamattu wird das genannt. Und die Legalität davon wird hier in dieser Aya gegeben. Das kann man machen. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ dann فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, der muss dann aber auch opfern, was ihm leicht fällt. Also für so eine Art von Hajj ist auch ein Opfer erforderlich. Man muss ein Tier opfern, und zwar das, was leicht fällt. Wie wir schon sagten, eines von diesen vier Vieharten, je nachdem, was einem leicht fällt, was man geben kann, was man halt opfern kann. Und wieder Ausnahme, für man lam yajid, wer nicht findet, nämlich ein Opfertier, was soll er dann als Ersatzleistung geben? فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, dann soll er drei Tage in Hajj fasten, also in der Hajj-Reise. وَالسَّبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ, und sieben, wenn ihr zurückkehrt in eure Häuser. Eine Meinung sagt auch, zurückkehrt zu den Zelten, wallahu alam. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة, das sind zehn im Ganzen. Also zehn Tage fasten dafür, dass man nicht ein Tier opfern konnte. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Aber diese Regelung von entweder opfern oder 10 Tage fasten gilt nur für den, dessen Angehörige nicht bei der heiligen Moschee leben. Also der quasi nicht in Mekka wohnt. Jemand, der in Mekka wohnt, der macht so eine Art von Hajj, wo er nicht opfern muss. Oder wo das nicht erforderliche Ritus ist. Und deswegen muss er auch nicht fasten. Diese Hajj-Art wird Hajj-Ifrat genannt, wo er nur mit einer Reise, also mit, was heißt Reise, er wohnt ja sowieso da, er macht Hajj-Ifrat und er soll dann nicht Tamattu machen, weil er kann Umrah im restlichen Jahr irgendwann machen, und weil er sowieso dort wohnt. Also 10 Tage zusammen fasten, 3 dort, 7, wenn man zurück ist. Für wen ist Wajib, also was heißt hier, wer nichts findet zum Opfern? Dann stellt sich die Frage, für wen ist denn Wajib zu opfern? Da kann man nichts Genaues darüber sagen, wie viel man jetzt genau besitzen muss, um zu opfern. Rasulullah opferte jedes Jahr, auch von seinen Frauen aus. Und weil Opfer ist ein Akt, also das macht man aus Liebe. Ja, es ist nicht nötig, erst 7 Kilo Gold zu besitzen, um deinem Ehemann einen Ring zu kaufen oder deiner Ehefrau oder jemand, den du liebst, eine schöne Sache zu kaufen. Also man soll seine eigenen Umstände sehen und sein Herz fragen. Zum Beispiel natürlich jemand, der Schulden hat, sollte natürlich zuerst seine Schulden bezahlen. Ja? Oder halt nochmal einen Gelehrten nachfragen, je nach seinen Umständen, wie er denn zu handeln hat. Auf jeden Fall für die Leute von Mekka, die dort wohnen, ist es nicht wajib, nicht erforderlicher Ritus, dass sie opfern und müssen dann natürlich dementsprechend auch nicht fasten, falls sie nicht opfern können. Ibn Abbas radiallahu an erklärt diese 3 Tage Fasten, dass 3 Tage vor dem Tag von Arafah, wenn Arafah der letzte Fasttag ist, dann ist er komplett, und 7, wenn er zu Hause ist. Und Ibn Umar sagt, am ersten Tag den Tag von Tarwiyah, den zweiten Tag von Tarwiyah und dann den Arafat-Tag. Also 7., 8. und 9. Dhul-Hijjah soll er fasten, und dann, wenn er dann zurück zu Hause ist, soll er die 7 anderen Tage fasten. Wer das nicht schafft, für den gibt es dann die Ausnahmeregelung, dass er die Tashriq-Tage fasten kann. Das sind der 11., 12., 13. Dhul-Hijjah. Das wird von Aisha und Ibn Umar erlaubt in ihren Aussagen. Weil allgemeine Regel ist ja normalerweise, dass in diesen Tagen, laut Hadith, die Tage des Tashriq sind für Essen und Trinken und für Dhikrullah, Sahih Muslim. Also was sind ja diese Eid-Tage, Festtage, da soll man eigentlich nicht fasten, aber wer verpasst hat, die 3 Tage vorher zu fasten, der kann ausnahmemäßig auch dann fasten und 7 dann, wenn er zurück ist. Und wie gesagt, da gibt es diese zwei Sachen, dass entweder wenn er zurück ist zu den Zelt, zu den Zelten, wo sie wohnen, oder zurück zu Hause. Wallahu alam. Die sind dann 10 im Ganzen. Das ist eine arabische Art, etwas zu unterstreichen oder zu betonen. Also mit anderen Worten, nicht weniger und nicht mehr fasten. Bitte schön, 10 Tage haltet euch an die Riten, die Allah vorgeschrieben hat. Und wieder sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende auch diese Aya, also bei Hajj, bei Qital, bei Birr, bei, wir werden noch einige Male, das Sayyid Qutb sagt auch, dieses Taqwa ist bei all diesen Sachen, die Allah erwähnt und erwähnen wird noch, wir werden noch über Ehe und Scheidung und alles mögliche lesen, Allah erwähnt immer wieder, sei es Kampf auf Allahs Weg, sei es Hajj für Allah, wattaqullah, fürchtet Allah. Das ist die Essenz, der Kern eines Gläubigen, dass er Allah, ein Bewusstsein für Allah, das Streben nach Allahs Zufriedenheit, die Abneigung gegen Allahs Unzufriedenheit in sich trägt und dementsprechend seine Taten formt. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ und wisst, Allah ist hart, streng in der Bestrafung. Also, hier wird von Riten geredet, ja, dass wer das nicht machen kann, der soll dann das machen, wer das nicht machen kann, der soll das machen, was macht ihr, wenn ihr krank seid? Und daran muss sich auch gehalten werden. Ja, das erzeugt auch Disziplin und Gehorsam in den Muslimen, dass man sich an Regeln halten kann und nicht jeder nach einem Gutdünken, ja, was brauchen wir heute noch Opfer und wird doch schon so viel geopfert, das Fleisch wird ja eh nur schlecht und all diese Argumente. Nein, Allah hat etwas geboten und auch wenn wir das vielleicht nicht nachvollziehen können, wir halten uns an die Riten Allahs, die schon seit Ibrahim a.s. Zeiten gelten und wenn nicht, wisst, Allah ist streng, hart in der Strafe. Ja? Und vor allem, wattaqullah, fürchtet Allah auch in dieser Sache und überlegt mal, wir sind schon dabei, etwas für Allah zu tun, Hajj und Umrah für Allah zu machen und trotzdem sagt Allah am Ende, fürchtet Allah. Wir sind dabei, Qital für Allah zu machen, das ist das höchste Opfer, was der Mensch geben kann. Die Gegenleistung von Allah ist dafür nur das Paradies. Wenn man für Allah sein Leben gibt, dann die Antwort von Allah ist dann Paradies. Das ist schon das höchste, was du tun kannst. Trotzdem sagt Allah auch am Ende dieser Ayat, wattaqullah und fürchtet Allah. Also ohne Taqwa gibt es all diese guten Taten, fallen sie in sich zusammen, wie wenn aus einem Luftballon die Luft rausgelassen wird. Dann haben sie keine Basis mehr, wenn es nicht mit Taqwa und Gottesfurcht gepaart ist. Und Allahumma ja'alna min al-muttaqin, Allah möge uns zu den Gottesfürchtigen gehören lassen. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.